Ja, Gender wurde in dieser Debatte leider etwas unpräzise gebraucht und auch missinterpretiert. Und das ist so das Problem der ganzen Sache, dass behauptet worden ist, dass Gender sei quasi eine Ideologie, um eben die natürliche Geschlechterordnung zu zerstören. Oder also der Fachbegriff ist ja Dekonstruktion, der nicht Zerstörung heißt, sondern eben eher eine Hinterfragung. Aber es haben bestimmte politische Kräfte sich auf diesen Begriff Gender gestürzt und haben gesagt, wir möchten keine Umerziehung unserer Kinder, die eben nicht mehr sozusagen die natürliche Geschlechterordnung, wie sie es eben definieren, als natürliche Geschlechterordnung haben. Das heißt, Gender wurde als Begriff so eingesetzt, dass man ein bestimmtes politisches Anliegen umsetzen wollte. Und das Anliegen, und das ist, finde ich, sehr wichtig, heißt ja, dass man sich gegen Vielfalt und also für eine bestimmte Geschlechterordnung dann ausspricht. Und ob die jetzt besser oder schlechter ist, ne? Ich meine, das ist natürlich eine politische Frage, wenn man sich jetzt den Bildungsplan anguckt und das, was da vermittelt wird, dann muss man natürlich fragen, was ist denn schlecht an einer bestimmten Vielfalt in der Gesellschaft? Die gibt es ja schon auch und wieso soll das nicht im Unterricht auch thematisiert werden? Also ich denke, das ist wichtig zu hinterfragen.
Also sozusagen wurde der Begriff Gender damit auch umgedeutet in dieser Debatte um den Bildungsplan in Baden-Württemberg. Sie haben das ja dann auch kritisiert mit einer Antwort auf einen Artikel in der FAZ. An welchen Stellen ist denn Ihrer Meinung nach die Argumentation fehlerhaft, beziehungsweise was meint denn stattdessen der Begriff Gender und was ja auch immer wieder auftaucht, das Wort Gender Mainstreaming?
Also im Kontext dieser Bildungsdebatte wurde der Begriff Gender so interpretiert, dass es sozusagen zu einer Umerziehung kommt, was ja schon erstmal eine Fehlinterpretation ist. Es wurde auch behauptet, es gäbe die Gender-Theorie. Das ist wirklich auch falsch. Also es gibt natürlich die Gender Studies oder die Geschlechterforschung, die sich mit Geschlecht als gesellschaftlichem Phänomen befasst. Und Gender meint ja eigentlich letztlich nur, dass die Frage angeguckt wird, wie geht Gesellschaft mit Geschlechterverhältnissen um? Also ich würde Gender immer übersetzen als gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse. Es ist schwierig zu übersetzen, aber es meint ja die Frage, wie Rollen von Frauen und Männern und anderen definiert werden, was passiert, wenn jemand abweicht von bestimmten Normen, die wir gesellschaftlich aufgestellt haben. Und das ist erstmal wichtig zu wissen, also dass es nicht die Gender-Theorie gibt, sondern unterschiedliche Ansätze und Strömungen innerhalb der Geschlechterforschung, die auch unterschiedlich die Frage beantworten würden, was heißt denn Geschlecht und für wen? Viel wird auch verwechselt, glaube ich, mit Queer Theories, also das ist ja sozusagen ein Unterstrang der Gender-Theorie, die sich mit Heteronormativität oder der Frage beschäftigt, warum es dann sozusagen abweichende sexuelle Orientierungen dann immer sanktioniert werden. Und das ist aber nicht die Gender-Theorie. Und es wird ganz häufig so, auch in der medialen Berichterstattung so getan, dass die Gender-Theorie etwas ist, was quasi Homosexualität als Lebensform favorisiert. Und das ist einfach, schwierig, also das kann man, muss man sich halt ein bisschen befassen mit dem fachlichen Diskurs. Und jetzt gab es nochmal die Frage nach Gender Mainstreaming und das finde ich auch nochmal sehr wichtig, weil Gender und Gender Mainstreaming kann man auch nicht gleichsetzen, überhaupt nicht. Also Gender ist erstmal ein theoretisches Konzept, eine soziale Kategorie und Gender Mainstreaming ist eine Strategie, die auf rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen abzielt. Also im Sinn von Gender Equality heißt ja im Englischen auch Gleichstellung von Frauen und Männern. Da wird zum Beispiel wenig erstmal hinterfragt, was sind denn überhaupt Männer oder Frauen? Also das findet man in der Geschlechterforschung, aber bei Gender Equality als Ziel, und so kommt es auch aus den internationalen Debatten, also die Vereinten Nationen, die dann zum Beispiel sagen, Gender Mainstreaming zielt auf Gender Equality ab, da ist es sozusagen eine ganz andere Ebene. Und das ist auch kein Umerziehungsprogramm, wie es auch häufig unterstellt wird, sondern es ist eine politische Strategie, um für die rechtliche Gleichstellung und die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern zu sorgen. Und da, denke ich, gibt es auch ganz viele gute Beispiele. Wer sich im Internet erkundigt, kann ja auch sich mal die Sachen angucken, aber halt immer vorsichtig sein, weil es sehr diffamierend permanent gebraucht wird als Begriff.
Ja, und durchaus auch diffamierend dann so bezeichnet, nicht nur als ja, die Gender-Theorien, sondern auch als Gender-Ideologie oder, ich habe auch schon gelesen, Gender-Verschwörungstheorie. Wer ist denn das, die diese Begriffe so benutzen und was steckt denn da auch dahinter, wenn man eben dem Gender-Konstrukt und der Vielfältigkeit dahinter eine Verschwörungstheorie vorwirft?
Also dieser Begriff der Gender-Ideologie ist ja deswegen auch ganz lustig, weil die das Bemühen, so tun, als hätten sie keine Ideologie. Also letztlich ist es so ein strategischer Schachzug, bestimmten politischen Gegnern vorzuwerfen, sie würden eine Ideologie verfolgen und man selbst ist quasi ideologiefrei und neutral und hat eben gar keine Ideologie, wer genau hinguckt. Es ist natürlich klar, also dass auch die Menschen, die sagen, Gender als Begriff ist problematisch, auch die haben natürlich eine Ideologie. Also Ideologiefreiheit gibt es ja in dem Sinne nicht, wenn wir immer unterschiedliche politische Positionen dahinter sehen. Also da möchten bestimmte politische Gruppen, und das kann man dann auch nachweisen, dass zum Beispiel die AfD oder andere, die ich als sehr rechte bezeichnen würde, also eine neue Rechte, tatsächlich diese Begriffe sehr stark benutzt, um sich sozusagen abzugrenzen gegen gewissen Diskurs und um letztlich auch meines Erachtens alte Geschlechterrollenmuster wieder aus der Schublade zu holen und quasi nur die gute alte Welt, als die Welt noch in Ordnung war und es sehr, sehr eindeutig Männer und Frauen gab und auch klar war, was die zu tun haben und wie sie sozusagen leben. Das ist dann eben ein Bild, da muss man sich natürlich fragen, will man das? Aber also wenn wir die Texte uns angucken von bestimmten rechten Gruppen zu Gender, dann sind die natürlich überhaupt nicht ideologiefrei. Im Gegenteil, also das ist natürlich eine sehr deutliche Ideologie, die dahinter steckt, die auch historisch extrem umstritten ist und natürlich letztlich sehr rückwärtsgewandt als Ideologie ist.
Weil Sie jetzt auch gerade eben die AfD benannt haben, da gibt es ja auch ein AfD-Mitglied, Beatrix von Storch ist das, die jetzt durchaus auch im Europaparlament sitzt und auch im Ausschuss für Frauenthemen. Und die hat mal gesprochen vom Gift der Gender-Ideologie und hat dazu aufgerufen, Abgeordnete eben zu befragen, ob sie die sofortige und uneingeschränkte Beendigung aller Maßnahmen des Gender Mainstreamings unterstützen würden. Das bringt mich jetzt auch zu der Frage, wie das zusammenhängt, wenn es so eine gewisse Popularität gerade oder ja eine aufkommende Kritik gegenüber Gender-Themen gibt, inwiefern sich das auch in die Politik widerschlägt, wenn es um Gleichstellungsmaßnahmen geht. Wie hängt denn das zusammen? Also auch die Akzeptanz von Gleichstellungsmaßnahmen beziehungsweise dem Stand dessen, wo sich da unsere Gesellschaft gerade hinbewegt in der Frage um Gleichstellung?
Ja, wir können das zum Beispiel historisch sehen und immer wieder sehen, dass natürlich ist ja die formale Gleichstellung von Männern und Frauen hierzulande erreicht. Also es gibt eigentlich keine Gesetze mehr, die quasi Rollen zementieren, wie das noch in den 1970er Jahren waren. Das heißt, es gab eine Frauenbewegung, die hatte auch Erfolg. Es gibt auch eine Bewegung, eine neue Bewegung, die dahinter ist, die Geschlechterverhältnisse stärker nochmal egalitär auszurichten. Und da gibt es natürlich immer Widerstände. Also wenn etwas Erfolg hat und gesellschaftlich auch durchsickert, und heute ja natürlich, und das ist ja ganz toll, es auch möglich ist, sehr, sehr unterschiedlich zu leben. Also die Vielfalt in der Gesellschaft, die gibt es ja. Dann gibt es natürlich dann Reaktionen darauf im Sinn von, wir wollen zurück zum alten Stand. Und da so erkläre ich mir zum Beispiel Positionen der AfD oder einer Beatrix von Storch, die auch genau dieses Vokabular sehr stark bedient. Also ich finde, das ist wichtig, genau hinzugucken, welche doch radikal, also radikalen Vokabeln, die schon benutzen, also in einer starren und starken Abwehrhaltung gefangen sind und sich einfach wehren gegen Veränderungen, die gesellschaftlich stattfinden. Ich glaube, bei Beatrix von Storch ist es ein bestimmtes christliches Weltbild. Also meiner Information nach ist die sozusagen stark in evangelikalen Kreisen eingebunden, die natürlich ganz stark die Differenz von Männern und Frauen eben haben und eben da meines Erachtens ein eher rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild haben. Und natürlich erstarken die dann auch teilweise. Ich sehe das immer so ein bisschen eher als Erfolg. Also ich bin da relativ gelassen, weil ich finde, also mehrheitsfähig sind die nicht, immer noch nicht und auf keinen Fall. Und ich glaube auch in nächster Zukunft nicht. Und letztlich ist es ja so ein Indikator des Erfolgs, also dass sich einfach unheimlich viel geändert hat in der Gesellschaft. Klar kommen dann da Reaktionen, aber ich glaube, das hält eine demokratische und vielfältige Gesellschaft schon auch ganz gut aus.
Ja, und um sich eben auch so ein bisschen argumentativ dagegen zu wehren, wenn man wieder den Vorwurf hört der Genderverschwörung oder der Gendertheorie oder der Genderideologie, da haben sie ja auch eine Broschüre erstellt, und zwar nennt die sich Genderwissenschaftlichkeit und Ideologie, Argumente im Streit um Geschlechterverhältnisse. An wen richtet die sich da konkret und was sind denn vielleicht so ein paar Tipps, die sie da geben könnten, wie man denn Kritikern und Kritikerinnen an Gendertheorie entgegnen kann?
Also zunächst, das habe nicht ich verfasst, sondern wir haben das zu viert gemacht, Marc Gärtner, Manfred Köhnen, Sebastian Scheele und ich. Und wir haben uns eben damit befasst und einfach mal gesagt, wir brauchen so eine Art Hintergrundinformation und auch so Impulsfragen. Also woran erkennt man denn so Anti-Gender-Akteurinnen und Akteure? Und da haben wir auch einen kleinen Leitfaden oder so Impulsfragen gestellt und zum Beispiel diese Frage, inwieweit eben das, was dann über Gender und Gender Mainstreaming behauptet wird, überhaupt wirklich über Quellen belegt sind und ob da auch Forschungsergebnisse zurückgegriffen wird oder ist das alles sozusagen völlig an den Haaren herbeigezogen, weil das ist sehr häufig der Fall. Das kann man ja nachprüfen. Oder also haben sich die Leute wirklich fachlich auseinandergesetzt? Oder auch, welche Sprache wird denn benutzt? Wie polemisch kommt es daher? Oder genau diese Frage, ne, wenn dann Ideologie als Vorwurf auch auftaucht, welche Ideologie steht denn wiederum hinter so einer Position? Und ich glaube, man kann sehr, sehr schnell erkennen, welche Substanz so ein politischer Vorwurf hat und wessen Geistes Kind er ist, wenn man so ein paar knackige, kurze Fragen dann an einen Text oder eine Sprecherin oder einen Sprecher stellt, weil letztlich ist nicht viel dahinter. Also letztlich ist da ein eigenes, anderes Weltbild dahinter und auch wieder eine, ja, würde ich schon sagen, auch eine Ideologie, die halt einen politischen Kampf markiert, wo es immer darum geht zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die vielfältig ist und das ist gut. Und Gender und Gender Mainstreaming sind ja eher Strategien, die mehr Freiheit bringen, also keine Festlegung von Rollenmustern etc. Und ich finde, das muss man auch sehr gut darstellen und vertreten, dass diese Form der Freiheit oder der Nichtfestlegung starrer Rollenmuster, das ist ja auch ein ganz großer Vorteil. Und da kann man diese Leute, glaube ich, schon relativ klar festmachen, weil das zurück zu bestimmten Geschlechterrollenmustern, das will ja eigentlich auch niemand mehr.